Ich fange mal an bei dem, was mir damals wirklich am allermeisten geholfen hat.
Was kosten Sie? Ich bin ganz günstig.
Noch davor liegt ja der Prozess, für sich zu einer Preisfindung zu kommen.
So viel wie ich im Monat verdiene, meine Herren.
Lasset uns teilhaben, lieber weiser Mann.
Das ist mein Preis. Im Übrigen der Preis für meine Lebenszeit.
Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Hallo Jürgen.
Hallo hast du aber schon mal gesagt. Das weiß ich ganz bestimmt. Hey Sabine.
Ich wollte wissen, ob du aufpasst.
Ja, du merkst, also ich stehe hier für das ich auch im Training stehe, nämlich Konstanz.
Ich bin begeistert.
Durchgängigkeit.
Hervorragend.
Eternity und du für Abwechslung und Spannung
überhaupt.
Und Chaos.
Und was genau bezahlen denn Menschen dafür, dass sie diese Konstanz, Durchgängigkeit und Eternity von dir kriegen? Das ist nämlich mein heutiges Thema an dich oder mit dir.
Genau. Was ist das Thema?
Was sind wir wert?
Ach so.
Und zwar wirklich auf einer monetären Ebene. Also ja. Wie gestalten wir Tagessätze? Wo kommt das her, was wir einem Kunden in einer Kundin mitteilen, okay, wenn gefragt wird, und was kostet mich das? Ich finde
crucial.
Das Thema nicht trivial.
Nee, gar nicht. Und es taucht auch immer wieder auf in jeder Ausbildung,
ja,
wenn wir zu diesem Punkt kommen, was kosten Sie? Ich bin ganz günstig. Billig. Und dann
also
den Raum
ich meine, wie viel können Sie denn? Also was geht denn?
Ja, ich möchte jetzt nicht aufdringlich sein, aber es wäre schon schön, wenn Sie.
Ja, das ist einmal die Tatsache selbst, das auszusprechen, und noch davor liegt ja der Prozess, für sich zu einer Preisfindung zu kommen. Und das ist jetzt wirklich eine Folge, die sich an diejenigen richtet, die selbstständig unterwegs sind oder darüber nachdenken, das zu tun. Gerne aber auch an die Einkaufenden. Nee, tatsächlich gerne auch an die Einkaufenden, also, weil und auch an die Angestellten-TrainerInnen. Ich weiß noch, in der Zeit, als ich das im Angestellten-Dasein gemacht habe und manchmal dann Tagessätze gehört habe, dachte ich so, ja geil. Na, das mache ich
so
doch
viel,
auch.
So viel, wie ich im Monat, ne, verdiene, meine
Rischisch,
Herren.
Richtig, ja. So. Und das in eine Relation zu bringen, nicht im Sinne von, naja, das ist immer alles total angemessen und wir müssen nur erklären, warum, sondern tatsächlich auch zu sagen, was ist denn das Minimum, was du ansetzen solltest, wenn du losgehst, damit das überhaupt Sinn ergibt, dass du in die Selbstständigkeit gehst und das tust. Das ist mein Ziel. Heute mit dir da hinzuschauen, wie komme ich zu dieser Zahl, woran orientiere ich mich da, und wir werden auch ein Stück reingucken in dieses, und wenn ich das ausspreche, was hilft denn dann, damit ich das auf eine Weise tun kann, die sich gut anfühlt.
Ich finde das wichtig, und erstmal vorweg, jeder da draußen, der manchmal Schwierigkeit hat, einen eigenen Preis in das Angebot zu schreiben oder den auch auszusprechen, es kommt ja manchmal so ein bisschen nonchalant um die Ecke, dann in einem Auftragsklärungsgespräch, geben Sie uns mal eine Hausnummer, was kosten Sie so? Und da klar zu wissen, also vorher auch errechnet zu haben, im Kopf zu haben, das ist mein Preis, im Übrigen der Preis für meine Lebenszeit, dazu später bestimmt noch mehr, der Preis für meine Lebenszeit und all das, was ich in der Vergangenheit gelernt habe, das ist mein Preis, und das dann auszusprechen, dass das manchen nicht so gut gelingt, hat mit etwas eigentlich sehr Sympathischem zu tun, nämlich Bescheidenheit, Understatement, ein bisschen Demut. Aber es kann eben auch dazu führen, dass sich Menschen in unserem Metier definitiv unter Preis verkaufen. Und man bewundert dann manchmal die Chuspe haben, da so einen Bombenpreis aufzurufen, 10.000.
Ja, das hatte ich damals auch,
und
genau.
Und ich übernachte übrigens im Adlon, nur dass Sie Bescheid wissen. Aber das hat alles Gründe, und vielleicht nähern wir uns dem ein bisschen systematischer.
Ich fand gerade, was du gesagt hast, wenn ich danach gefragt werde, wenn ich es ausdrücke, ist genauso einer der Ansätze, warum es so hilfreich ist, sich da vorher sehr, sehr klar darüber zu sein, weil ich das dann mit einem anderen Bewusstsein artikulieren kann, eben nicht mit so einem, oh, ich habe mal so kurz nachgedacht und fand, klingt ganz toll, wenn ich jetzt sage 1800 Euro pro Tag oder 2800 Euro oder 3800, fand ich einfach cool, sondern wenn ich das natürlich auf einer Rechenbasis aufbauend mache und eben auch ein Stück sowas kenne wie Marktpreise oder einen anderen Blick darauf habe, was genau wird da gerade bezahlt. Und ich fange mal an bei dem, was mir damals wirklich am allermeisten geholfen hat, als ich hier diesen Schritt in die Selbstständigkeit gemacht habe und genau vor dieser Frage gestanden habe. Ja, und nu? Also was hänge ich denn da für ein Preisschild an meinen eigenen Kopf?
Du hast dich an Klempnern orientiert und dadurch von vornherein sehr viel höhere Preise genommen als wir Trainerinnen.
Das ist ein schönes Beispiel. Tatsächlich wurde mir damals ganz klar der Tipp gegeben, rechne doch mal. Und rechne doch mal heißt, was ist denn das, was du momentan zum Beispiel in der Angestelltenkonstellation für das verdienst, was du da gerade machst? Ja, da habe ich ja auch schon trainiert. Und wenn du jetzt dir vorstellst, das willst du ja wohl mit Sicherheit Minimum haben, wenn du in die Selbstständigkeit gehst. Jetzt brauchst du aber diverse Dinge mehr, als du vorher gebraucht hast. Du musst auf einmal anfangen, deine Versicherungen selber zu bezahlen. Also sowas wie eine Berufshaftpflicht oder eine Rechtsschutzversicherung. Du musst auf einmal für deine Krankenkasse auf andere Weise selber sorgen. Plötzlich wird das Thema, wenn du zu einem Kunden fährst, um den kennenzulernen, auf deinen Kostenblock gebucht. Das heißt, das musst du selber zahlen. Oh, weiterbilden willst du dich ja auch noch. Auch das solltest du einkalkulieren. Ach so, und dann sollten vielleicht die Menschen auch noch erfahren, dass es dich gibt. Also ist so ein bisschen Marketing nicht verkehrt, mindestens mal so eine Homepage zu haben. Ach, du gibst ja auch Material raus, wenn du da trainierst. Ja, das zahlst du übrigens künftig auch selber. Und ich gehe mal davon aus, dass du nicht alles weiter berechnen kannst. Und. Und so läpperte sich da eine Anzahl an wirklich faktischen Dingen zusammen, die ich in eine Tabelle geworfen habe und gesagt habe, okay, jetzt lass doch mal rechnen. Ja, was ist denn das Ergebnis, wenn ich da mal kalkuliere? Und dann war natürlich eine der Fragen, die ich am Anfang schwer beantworten konnte, durch wie viel teile ich denn das jetzt, was da so rauskommt. Ja, also das, was ich an Umsatz generieren müsste, damit sich der Schritt in die Selbstständigkeit mit all den Risiken und all dem, was da auch dranhängt, wirklich auch sinnig gestaltet. Durch wie viele Tage teile ich das, um auf einen Tagessatz zu kommen? Und das ist für mich mal so ein erster Ansatz. Du hast ja da auch eine Antwort dazu, ne? Was rätst du jemandem? Durch wie viele Tage sollte der das maximal teilen?
Die uralte Zauberformel.
Lasset uns teilhaben, lieber weiser Mann.
Die Altvorderen haben es uns gesagt.
Ich glaube, Achtung, jeder, der jetzt zuhört, überprüft es für sich selbst. Das hat viel mit Resilienz, also Gesundheit und allen Dingen zusammen. Aber es gibt eine gesunde Faustformel, die heißt 10 Tage, 10 Monate im Jahr. Heißt 100 Tage, 100. Für, also kann man in diesem, wenn man Vollgas gibt, in diesem Training gut überstehen. Und dann hat man, je nachdem, wie resilient man ist, manchmal 120, manchmal 80. Im Laufe der Zeit, im Alter nimmt das nach, lässt das nach und dann hängt es davon ab. Trainiert man an einem festen Ort, also hat man ein eigenes Trainingszentrum, dann braucht man nicht so viel reisen, das muss man ja auch alles mit dazu rechnen. Ja. Hotelübernachtungen, all diese Dinge. Aber 100 Tage so als Faustformel ist wirklich gesund.
Ja, das ist die Zahl, die ich auch von Anfang an gehört habe und die auch für mich bis heute Bestand hat, dass ich insbesondere dann, wenn du individuelle Trainings machst, auch sage, ja, das ist absolut realistisch, wenn ich mir meine Zeiten anschaue. Ja, du hast Vorbereitung, du hast Nachbereitung, du führst Analysegespräche, du konzipierst tatsächlich individuell, du stellst ein Handout her, du bereitest nach, du reflektierst deine Sachen, du schreibst einen Plan um. Allein das alles ist schon zeitintensiv. Dann hast du jetzt auch noch Buchhaltungsthemen, hast noch Verwaltungsthemen, Zertifikate erstellen, whatever, je nachdem, ob du das alleine machst oder dir dann jemanden sogar noch reinholst, wieder ein Kostenblock, ne, mit dem du diese Arbeit teilst. Und all das zu sehen ist, endet immer wieder bei diesem Punkt, individuelle Trainings, 100 im Jahr, Punkt.
Genau.
Sehe ich genauso. Und wenn ich das mal tue, ich habe vorhin mal ein bisschen rumgespielt in Vorbereitung, weil ich ja wusste, worüber wir reden auf unseren Podcast.
Im Gegensatz zu mir.
Edge. Ja. Und habe tatsächlich auch mal die KI drauf angesetzt und gesagt, was würde denn diese KI da alles mit reinwerfen? Habe da noch ein paar Punkte gefunden, wo ich gemerkt habe, ja, stimmt, hatte ich gar nicht dran gedacht. Ein Steuerberater muss man zahlen. Ach ja. Stimmt, kostet auch was. Ja. So, ne?
Bankgebühren.
Ja, genau, Bankgebühren. Genau, das war auch eine Sache, die ich nicht hatte, ne? Software und IT. Also tatsächlich gerade heute mit KIs und ähnlichem, diese Monatsabos, die du mal eben schnell abschließt, wo ich weiß, das habe ich neulich auch mit einer Kollegin besprochen, mit ML, dass wir immer mal wieder checken und sagen, warte mal, ich muss mal gucken, was wird denn hier eigentlich gerade abgebucht? Brauche ich das gerade noch? Benutze ich das überhaupt noch? Ja? Aber auch diese Dinge kommen alle
Wieso
mit auf
bin
diese
ich eigentlich
Payroll.
In drei Fitnessstudios?
Wenn es die mal wären. Was genau ist die Abbuchung dieser Firma für eine tatsächliche KI? Wie heißt die KI? Und inwiefern habe ich innerhalb der letzten 2 Monate auch nur ein einziges Mal darauf zugegriffen? Also all diese Dinge. Und das war ganz spannend, fand ich, weil ich habe mir dann mal so eine Tabelle erstellen lassen von, in dem Fall Gemini, die ich sehr, sehr realistisch finde und habe gesagt, okay, mal angenommen, ich habe so ein Ziel netto. Ne? Gehen wir mal mit einem Ziel netto ran, wo ich sage, das ist vielleicht für die Einsteiger im Sinne von, ich komme wirklich aus der Angestellten-Tätigkeit und finde so ein Netto von 3,35 erstmal für mich ausreichend. Ja, ich kann damit leben, ich bin alleinstehend, ich habe eine Wohnung, die ist nicht so teuer, ich komme klar mit Lebenshaltungskosten und so weiter. Also ich finde 3.000 netto ist natürlich viel Geld. Da brauchen wir jetzt überhaupt nicht drüber zu reden.
Bist du in Deutschland Normalverdiener?
Ja, das ist, ganz genau. Ne? Ja. Dann bist du ein Normalverdiener. Das heißt, du hast noch nicht dein Risiko der Selbstständigkeit in irgendeiner Weise mit abgedeckt. Ne? Du kannst keine großen Rücklagen bilden für Momente, wo es vielleicht mal nicht so dolle läuft. Du kannst noch nicht deine Altersvorsorge damit großartig aufstocken und, und. Aber selbst wenn wir nur mal davon ausgehen, wenn wir sagen, wir machen 3.000 netto als Zielgröße, dann kommen wir auf einen Tagessatz von Tausender. Das heißt, unter 1.000 ist alles schon mal für mich sehr ouch.
Wie kommst du jetzt auf einen Tausender?
Das rechnet die KI aus. Ich habe ihr tatsächlich reingefüttert. Ne? Was heißt das alles? Also grob gerechnet sagt sie,
ach
alles
so,
klar.
Mit inklusive Nebenkosten. Also
inklusive aller Nebenkosten, genau.
Hast 100.000
auf die 100 Tage. Genau.
Das mit Nachabzügen hast du dann...
Genau. Also du hast einen Umsatz von 100.000 an der Stelle. Ne? Dann kommen die Kosten runter. Und dann kommst du insofern auf den Tagessatz. Ne? Also mit diesen 1.000 Euro hast du bei 100 Tagen halt die 100.000 Umsatz erarbeitet. Das ist tatsächlich erfahrungsgemäß, das klingt super viel und ich sehe das auch als sehr viel Geld. Und gleichzeitig ist das erfahrungsgemäß tatsächlich für das Thema Aufbau einer Existenz und Absicherung all der Risiken, die du da drin hast, nicht viel. Ich sag's mal ganz klar.
Wir ziehen jetzt auch mal ab, dass du die ersten 2-3 Jahre überhaupt erstmal 100 Tage aufbauen musst.
Natürlich, das kommt auch noch dazu. Ne?
Lassen wir jetzt mal.
Ja, das mal außen vor. Also angenommen, du erreichst tatsächlich die 100.
Also eigentlich mit dem doppelten, dreifachen Anfang, also 3.000 Euro, damit du safe bist.
So. Was schwierig ist, weil du natürlich entsprechend auch nicht, genau, so
also
mit Erfahrungen.
Es.
Genau, lass es einfach sein. Ja. Ich gehe mal gerade die Zahlen noch mal ganz kurz weiter durch, dass wirklich so eine Vorstellung darüber entsteht. Ne? Also wenn ich sage, ich will 5.000 Euro als Netto haben und wir reden immer noch über alleinstehend und kinderlos hier in unserem Rechenbeispiel, brauche ich schon 1,5. Als Tagessatz, Minimum. Ne? Wieder ohne großartige Zukunftsabsicherung. Ne? Das sind nur die laufenden Kosten damit. Und je höher ich komme, desto eher lande ich dann eben bei der 2000er-Grenze. Also ganz klar, wenn ich so um die 6000 haben möchte, 6,2, 6,3, dann nähere ich mich der 2000er-Grenze, die ich als Tagessatz brauche. Und wenn ich berücksichtige, dass ich schreiben möchte, dass ich mich selber weiterbilden möchte, dass ich Auszeiten nehme für genau diese Dinge, also um meinen eigenen, ich sag's jetzt auch mal, Wert, wenn wir in dieser Richtung gerade denken, zu steigern für meine Kundinnen, für meine Teilnehmenden, dann brauche ich entsprechend diesen Satz, um das machen zu können. Und damit sind wir bei einer Relation, die sich auch ganz gut deckt. Das ist so die zweite Orientierung, die möglich ist. Ne? Also die eine, das wirklich selber mal auszurechnen und dann aber bitte auch mit den eigenen Zahlen logischerweise. Ne? Also was habe ich wirklich für Lebenshaltungskosten? Was sind meine Zukunftspläne, ne? Im Sinne von familiäre Zukunftspläne, Absicherung und so weiter? Dann kann ich mir das einmal hochrechnen. Und eine zweite Orientierung ist ja oft so die Frage, was machen denn andere?
Aber bleib mal noch bei dem Rechenbeispiel.
Okay.
Weil, also du hast am Anfang gesagt, man kann sich von verschiedenen Seiten diesem eigenen Tagessatz nähern. Mhm. Das finde ich auch, aber das ist erstmal ein wichtiger Baustein. Mhm. Weil in dem Moment, wo man weiß, das brauche ich, das muss ich haben, damit ich in dieser Selbstständigkeit prosperiere, ist das ein guter Baustein für die eigene Überzeugung, vor allem dann, wenn es Widerstände gibt bei den Unternehmen. Und ich will mal,
oder bei mir innerlich. Ne?
Oder bei mir innerlich. Und jetzt sammeln wir mal nach und nach diese Dinge, die dazu führen, dass dieser Preis in uns gefestigt ist. Also mal angenommen, du hast jetzt nach der Rechenarbeit für dich ausgerechnet, 2000 Euro ist mein Tagessatz, wenn ich 100 Tage im Jahr arbeite. Dann hast du zwei quasi Konstanten festgelegt, alles andere ist variabel. Also was für Themen. Und du hast eben schon so ein Beispiel genannt, wenn man 3 Tage am Stück mit derselben Gruppe trainiert, in einem Training, das zu den Signature-Trainings gehört, also ein Training, das du 10-mal im Jahr machst, ist natürlich der Aufwand drumherum wesentlich geringer. Mhm. Also ich finde, ich vermisse die Zeit ehrlich gesagt so ein bisschen, wo wir früher häufiger 3 Tage trainiert haben, weil wir bauen einmal auf, reisen einmal hin, bauen einmal ab und reisen einmal ab. Und das hat viele Dinge ein bisschen weniger aufwendig gemacht, aber jetzt haben wir praktisch innerlich einmal den Preis gefestigt, das ist das, was ich haben muss und haben will für meine Familie, für mich. Und dann kommt der nächste, vielleicht der nächste Weg, aber doch, hier passt das, glaube ich, ganz gut, was wir hin und wieder auch mal in der Ausbildung besprechen. Wenn jetzt ein Einkäufer kommt oder ein Unternehmer oder Personalbeauftragte und sagt, wenn ich Ihnen jetzt 40 Tage gebe, in diesem Jahr.
Den mag ich auch immer, genau.
Wie sieht es denn dann aus mit dem Nachlass?
Genau, so. Dann muss das
und
doch günstiger
hier
werden.
Obacht, Alarm. Alarm.
Wieso, ist doch aber nachvollziehbar.
Ja,
das ist ein Mengenrabatt, den kriege ich überall woanders auch. Ja, und schließlich muss es doch einen Vorteil haben für mich als Einkaufende,
dass ich mehr bei euch will.
Genau.
Bis dahin total nachvollziehbar. Mein Leben und meine Lebenszeit ist eine Eisenbahnschwelle. Rabatte, Rabatte kann man geben und Nachlässe kann man geben, wenn das zusätzliche Verkaufte trotzdem noch Marge abwirft. Das heißt, man nimmt die Marge, die man bekommt, rechnet eine bestimmte Anzahl von Dingen drauf und, also Eisenbahnschwellen, die kann man lagern, die kann man auch produzieren und nachproduzieren. Und diese Eisenbahnschwellen legt man jetzt irgendwo hin und sagt, wenn du mir mehr abnimmst davon, wird zwar die Marge pro Stück kleiner, aber mein Umsatz wird größer. Heißt, mein monatliches Einkommen wird höher, dadurch, dass ich dir mehr Eisenbahnschwellen verkaufe.
Mhm.
Ist das nachvollziehbar?
Ja.
Na. So, das Problem jetzt bei unserer Lebenszeit ist, wir können die weder lagern, noch können wir die nachproduzieren.
Ja,
das heißt, wir haben in diesem Jahr 100 Tage, es sei denn, Achtung, wir entscheiden uns, na gut, dann, wenn ich 40 Tage mache und die Marge steigt, dann mache ich eben 130 Tage und guck, dass ich danach ins Sanatorium gehe.
Wollte ich nämlich gerade sagen, was
also
andere Kosten verursacht.
Ich nehme praktisch Lebenszeit der Zukunft, borge ich mir, damit ich sie jetzt einsetze, weil ich werde definitiv nicht so lange leben. Nein, Scherz beiseite, das ist eine wichtige Überlegung. Überlegung passt auch. Die nicht heißt, dass das bäh ist oder dass es ein Dogma ist, dass man es nicht machen darf, aber das sollte man berücksichtigen in diesem Augenblick, dass je mehr man für einen Kunden arbeitet, desto mehr muss man darauf beharren, dass dieser Preis bestehen bleibt.
Desto mehr muss man tatsächlich eigentlich als selbstständige Person auch nehmen, weil desto höher ist das Risiko. Also das jetzt nochmal auf der ganz anderen Seite. Ne?
Kann nicht
der Einkaufende wegfällt, der da mich kennt und sagt, ich habe das Vertrauen in dich, ich habe dich kennengelernt, ich weiß, was du kannst. Derjenige geht und jemand anders kommt dahin, der irgendeinen anderen Trainer, eine andere Trainerin an der Hand hat, wo die Überzeugung eben da gereift ist, mich aber noch nicht kennt, dann bin ich schneller weg vom Fenster in diesem Unternehmen, als ich Piep sagen kann. Und damit habe ich ein deutlich höheres Risiko, wenn ich sage 40 meiner 100 Tage, also das ist kleiner Tipp, No-Go. Also maximal habe ich mir irgendwann
mal... Legt nicht alle Äpfel in denselben Korb.
Richtig.
Oder sind das Eier? Ich glaube Eier.
Nee, ich glaube, das sind die Äpfel, weil dann das Faulende übergreift auf die anderen Äpfel. Ne? Also maximal ein Viertel, was ich schon viel finde, ne? Wenn ich das Risiko eingehen will, meiner gesamten potenziell möglichen Zeit an einen Kunden zu vergeben, ist so eine, auch wieder eine Art von Faustformel. Hattest du die auch immer so mit einem Viertel?
Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben eine 80% Kunden gehabt und Lehrgeld bezahlt, als die drohten, in die Insolvenz zu gehen. Ich mache das nie wieder. Ja, und jetzt sagt sich das so schön, wenn man 40 Jahre im Geschäft ist, aber dieses Verteilen und auch gucken, bin ich noch in genug neuen Kunden, sei es auch nur mit einem Tag oder mit drei Tagen drin, das ist immer die Möglichkeit, dort neue Felder auszubauen und mit mehr Menschen zu arbeiten, dass ich eher immer verteilen würde. Ich glaube, es sind Eier im Korb, weil wenn der Korb runterfällt, sind alle Eier kaputt.
Ach siehste, ich habe bei den Äpfeln dieses Faulende, was übergreift, in meinem Kopf gehabt. Für mich passt also beides.
Abspaltung im Hinterkopf. Aber dass man sieht, dass das auch ein Preis ist. Das heißt, es ist nicht schlimm, wenn dann die Leute begeistert sind von deinen Trainings und sagen, wir hätten dich gerne als Haus- und Hoftrainer rund um die Uhr. Sei vorsichtig und halte ausreichend genug Zeit für andere Kunden bereit oder schick gute Kollegen dahin, sodass ihr zur Not dann tauschen könnt. Aber
abgesehen
das ist
jetzt mal von der Komponente der Scheinselbstständigkeit, die bei mir sofort aufleuchtet als Warnschild in meinem Hirn. Ja. Tatsächlich, du hast gerade gesagt, es sagt sich so leicht, wenn man am Anfang steht, ist man froh, was man kriegt. Ja, und trotzdem rate ich sehr dazu, das nicht zu tun, weil wenn die Tage erst einmal im Kalender stehen, dann habe ich erstens keinen großen Grund mehr, weiter zu akquirieren, mich weiter bekannt zu machen, weiter zu zeigen. Ja. Und zum Zweiten, wenn dann eine Anfrage kommt, dann muss ich halt leider sagen, geht halt nicht. Insofern ist das immer wieder eine Krux. Ich verstehe total diesen Drang zu sagen, oh Mensch, ein Glück. Ja, genau, steht was im Kalender, wie geil. Und halte das genau deshalb für wirklich von Anfang an eine gute Idee, das nicht zu machen. Wenn, dann muss das sehr verteilt sein auf mehrere Jahre und oder, was du gerade sagst, dann kann ich mir einen zweiten Menschen an die Seite holen, selbst wenn ich als Alleinselbstständige unterwegs bin und sagen, Mensch, du, ich habe hier was, vielleicht jemanden, der zu diesem Thema noch nicht so viel Erfahrung hat, Bock hat, das auch zu lernen. Ich habe hier was, wo es sein kann, dass ich das relativ kurzfristig übergeben mag. Hast du Bock, am Anfang hier mit rein zu kommen und dir die Termine auch erstmal grob mit einzutragen und wenn es irgendwie geht, zu gucken, dass du deine anderen drumherum legst, damit wir ein bisschen spielen können damit. Also wirklich von Anfang an so eine Art Netz einzubauen, Absolut. Wenn ich das dann schon mache.
Ich würde ich heute
Sagt
noch
Mami,
mal anfangen.
Mami, warnt hier gerade.
Opa kommt jetzt noch hinterher. Wenn ich heute noch mal anfangen würde, würde ich von Anfang an das tun, was ich die letzten 20 Jahre getan habe, nämlich tendenziell eher das an eine Kollegin oder einen Kollegen geben, als es selber machen. Es bleibt am Ende genug übrig für mich selbst, aber ich würde es auch an gute Kollegen geben und in dieser Branche, auch das ist kein Geheimnis, ist es durchaus normal, dass man sich das auch bezahlen lässt. Also wenn man den Kunden aufgebohrt hat, miteinander gearbeitet hat, die Konzepte geschrieben hat, so, das ist alles etwas, was man verrechnen kann untereinander. Deswegen ist das jetzt nicht verloren und auf immer verloren. Vorausgesetzt ist, es wird nicht gestohlen, aber das ist, also Kunden stehlen, das war lange Zeit ein Branchensport hier bei uns. Aber das ist ein anderes Thema. Wir dürfen nicht zu weit uns entfernen von dem, was ist mein eigener Preis. Und wir haben uns jetzt genähert über das Ausrechnen, was will ich, wie viel will ich arbeiten und was brauche ich dann?
Ja, und gerade habe ich einen Aspekt gehört, der für mich auch sehr wichtig ist bei der Kalkulation des Tagessatzes. Nämlich die Frage, habe ich das Konzept selbst gemacht oder nicht? Also ist Konzeption Teil der Leistung, die ich gerade verkaufe? Oder existiert ein fertiges Konzept und ich verkaufe mein Durchführen dieses Konzeptes? Das unterscheidet natürlich sich auch sehr dann im Preis. Total. Es kann auch sein, dass ich sage, ich nehme separat Konzeptionskosten und der Tagessatz ist der Tagessatz. Also das, was ich als Person im Trainingsraum tue, hat einen festen Preis. Und das, was ich außerhalb des Trainingsraums tue, um das möglich zu machen. Und entweder wird das mit berechnet, weil ich eben das Konzept wirklich erstelle, oder eben nicht, weil es ein Standardtraining ist, weil es ein Training ist, wo ich sage, da passe ich maximal ein paar Wordings an für diesen einzelnen Kunden, aber der Rest bleibt bestehen. Oder weil eben eine andere Person dieses Konzept entwickelt hat.
Und ich habe eine ganz einfache Frage, die ich manchmal jüngeren Trainerinnen und Trainern stelle, wenn Sie mich fragen, kann ich da Konzeption berechnen? Mhm. Die Frage ist so doof, aber ich muss sie jetzt stellen. Ich frage dann immer, machst du denn Konzeption?
Ja, und, ja, aber es
und
ist
wenn
wirklich
die Antwort,
so.
Ja. Wenn die Antwort lautet, nee, eigentlich nicht, dann kannst du das doch nicht berechnen, das
genau.
ist Betrug.
Ja,
also,
genau.
Also, ja. Und wenn Sie sagen, ja, ich mache Konzeption, dann fragt man, wie viele Tage kostet dich das? Und ja. jetzt echte Tage, also wirklich ja. von morgens 8 bis nachmittags um 6.
Ja.
Und nicht so, ja, dann mache ich mal hier eine Stunde und da ein bisschen, eine halbe Stunde oder ähnliches. Und deswegen hat sich bei vielen Kunden auch etabliert, dass die selten denselben Tagessatz zahlen wie den Honorarsatz für den Trainingstag.
Mhm.
Außer man macht wirklich glaubhaft, ich sitze den ganzen Tag da und ich kann diesen Tag dann nicht als Training verkaufen. Deswegen ist dieser Aufwand da und dann kann man auch einen ganzen Tagessatz berechnen. Aber es hat sich irgendwie so, zumindest habe ich es aus Amerika mitgebracht, hat sich so eingebürgert, ein Konzepttag ist immer ein halber Tagessatz. Das kann aber jeder handhaben, wie er will.
Das ist auch übrigens nochmal ein ganz spannender Aspekt. Wie viel berechne ich, wenn ich einen halben Tag mache? Mhm. Und zwar mal gedacht in Präsenz. Ich fahre oder fliege oder bewege mich irgendwo hin.
Mhm.
Ich bin einen halben Tag im Einsatz und ich bewege mich wieder zurück.
Mhm.
Und sehr lange, und da bin ich auch immer noch sehr verfechtend dafür, war klar, das ist ein Tagessatz, weil ich tatsächlich keinen andere Chance habe, da nochmal Einnahmen zu generieren, also diesen Tag weiter zu verkaufen.
Du kannst in der Bahn das Konzept für das nächste Training machen.
Das ist genau das, was sich verändert hat. Tatsächlich hat sich verändert, dass die einmal, dass der Bedarf sehr viel mehr da ist, zu sagen, mach bitte Teiltage, weil wir das gar nicht mehr schaffen, unsere Leute so lange rauszulösen und oder weil die Aufmerksamkeitsspanne, die wir wahrnehmen, kürzer ist als ein Tag. Und das Zweite ist halt, je nach Verkehrsmittel kann ich eben die Zeit tatsächlich für mich auch nutzen. Und jetzt wirklich jenseits von online, wo es ja nochmal eine andere Konstellation ist, ne? Wie viel sind Stundensätze oder 3-Stunden-Sätze, die ich da nehme, ist das für mich schon nochmal wirklich eine, ja, ein echter Wechsel in dem Vorgehen, den das so in den letzten 30 Jahren hat, davon abzuweichen. Also früher war das für mich ganz klar, da habe ich immer gesagt, sorry, egal ob ich eine Stunde komme oder 8 Stunden da in der Bütt stehe, es kostet einen Tagessatz.
Ja.
Das mache ich heute nicht mehr.
Ja, ich auch nicht.
Ja. Gut zu wissen.
Sondern ich nehme 2 Tagessätze. Nein.
Ah, klar.
Also das eine, wir nähern uns von dem, was wir brauchen.
Achso, aber by the way, es ist mehr als die Hälfte. Also das mache ich schon. Ich nehme mehr als einen halben Tagessatz, weil tatsächlich natürlich ein Teil der Zeit, also ich kann jetzt nicht so gut arbeiten, während ich den Zug wechsle oder während ich mich zum Zug begebe oder während ich mein Hotelzimmer beziehe und so. Also es fällt halt schon eine Menge Zeit auch weg sozusagen, die ich für mich sinnvoll nutzen kann.
Wir packen jetzt auch mal so Spezialfälle beiseite. Es gibt durchaus Trainings, da werden Reisezeiten bezahlt.
Ja.
Also wenn man interkontinental fliegt, ist klar, dass dann mindestens ein halber Tag berechnet wird oder ein ganzer Tag hin und ein ganzer Tag zurück. Das sind so Spezialfälle und das hängt dann auch noch viel mit den Einkaufsbedingungen der Konzerne ab. Das ist das Ding, aber zurück zu dem, die Überzeugung zu entwickeln, das ist mein Preis, hat viel damit zu tun, dass man auch weiß, was ist markt- und branchenüblich.
Das genau war so die Schleife, die ich schon angedeutet habe. Und das finde ich auch nicht ganz trivial. Ich weiß, dass ich im Rahmen des Verbandes, als ich da so reinstolperte in die Selbstständigkeit, beziehungsweise es war ja ein sehr klarer Entschluss, aber mich eben auch wirklich noch nicht auf diesem Markt auskannte, erstens eine eigene Hemmschwelle bemerkt habe, diese Frage ganz klar zu stellen. Also das war der Teil auf meiner Seite, wo ich denke, hätte ich vielleicht viel klarer und deutlicher machen sollen. Was nimmst denn du für einen Tagessatz? Vielleicht hätte ich auch mehr Antworten gekriegt und gleichzeitig so einen Eindruck hatte von mein Haus, mein Boot, mein Auto. Ich weiß nicht genau, wie sehr ich dem traue. Also es wurden Tagessätze benannt, die für mich schwindelerregend klangen. Und natürlich weiß ich nicht, ist das jetzt wirklich ein durchschnittlich erzielter Tagessatz oder ist das die Traumvision desjenigen, der es gerade äußert? Auch da würde ich gerne mit dir nochmal hingucken. Das ist ja nicht der eine Tagessatz, sondern es gibt ja auch Projekte, wo wir sagen, wir gehen anders ran, weil sie bestimmte andere Kriterien erfüllen. Aber davon jetzt im Moment mal weg. Also diese Frage auf dem Markt offen und klar beantwortet zu bekommen, was nimmst denn du, ist nicht ganz einfach, sagen wir es mal vorsichtig.
Und ist auch, ich weiß gar nicht so, unbedingt so viel wert, diese Antwort darauf. Ja, man merkt dann, ich bin nicht jenseits von Gut und Böse, das ist okay, aber vielleicht sollte ich jenseits von Gut und Böse sein, weil ich auch wirklich was kann. Mhm. Ich würde deswegen, also und da sind wir im Bereich Marketing, wenn es um Pricing geht, kann man studieren. Nämlich unter anderem, was ist mein Monopolwert oder fast Monopolwert oder wie viele andere beschäftigen sich mit dem Thema, in welcher Tiefe, welche Methoden werden in Bezug auf das Thema angeboten, ist meine besonders. Also das müsste man jetzt alles mitbeleuchten, um zu sagen, und deswegen bin ich viel wert, bis hin zu so Sachen wie, wie aufwendig war das eigentlich, bis zu diesem Punkt hier zu kommen. Und manche Menschen mokieren sich darüber, was ein Arzt verdient, weil die sehen, die dann Tennis spielen und große Anwesen haben. Aber die haben auch erstmal, keine Ahnung, mindestens 20 Jahre Fortbildung gemacht, immer wieder Fortbildung und da nicht so viel verdient, es sei denn, sie konnten schon als Arzt arbeiten teilweise. Aber da steckt was drin und mich erinnert das immer an diese Fabel, oder nee, ist keine Fabel, weil keine Tiere drin auftauchen, sondern Picasso. Und Picasso sitzt in dieser Anekdote im Central Park in New York und es kommt ein Passant vorbei und fragt, können Sie mich zeichnen? Er wusste nicht, dass das Picasso ist. Und Picasso in seiner Art freundlich rotzt dann kurz so eine Zeichnung hin, eben ein echter Picasso, und sagt ihm $5,000. Und dann sagt er...
So in 5 Minuten,
denke ich so. Nicht mal für eine Minute. Geil. Er hat das Wesen dieses Menschen erkannt und auf ein Blatt Papier gebracht. Und der Mann ist wahrscheinlich, wird uns allen so gehen, weil wir Picasso nicht kannten. Der Mensch sagt den Satz, das kann doch nicht sein, Sie haben dafür nur eine Minute gebraucht. Und dann sagt Picasso, du kennst das, sagt Picasso, nein, 40 Jahre. Und oder noch länger. Und dieselbe Geschichte gibt es auch in Bezug auf so einen chinesischen Weisen und so. Aber das Prinzip dahinter, finde ich, ist was wert. Wie viel Geld haben wir in Ausbildung gesteckt, in Zeit reingesteckt, in Trainings am meisten gelernt mit unseren Teilnehmenden. Und das ist was wert. Deswegen unterscheidet auch der BDVT in Expertenpreise oder, also haben Leute schon ein Buch geschrieben, haben sie, da kann man viel faken auch, ohne Frage. Aber wenn du selbst weißt, ich kann das einigermaßen, dann ist das auch gerechtfertigt, dass du ein bisschen mehr nimmst als jemand, der jetzt gerade erst sich da rein dödelt und noch kein Embodiment hat.
Ja, da gibt's ja zwei Facetten mindestens, die eine Rolle spielen, eigentlich sogar drei für mich, in denen ich Erfahrung mitbringen kann. Das eine ist das Thema, was ich mache. Also nehmen wir an, ich bin Leadership-Trainerin. Dann ist die Frage, welche Leadership-Erfahrungen habe ich gesammelt? Also was ist sozusagen auf der Fachexpertisenseite in meinem Gepäck? Das zweite ist natürlich die Erfahrung in der Rolle als Trainerin oder Coach oder Und das dritte ist für mich meine Persönlichkeit. Also wie sehr habe ich mich auch damit beschäftigt, was ich so zwischen den Zeilen mit vermittle und habe das reflektiert.
An dem Teil wird's bei mir billig, aber
ja, das wollte ich nicht sagen, aber schön, dass du es sagst.
Aber ist klar, es würde mich mal interessieren, wie man das gewichtet, weil eine Sheryl Sandberg oder eine Barack Obama, die haben jetzt nicht so viel Trainererfahrung, aber sehr, sehr viel Leadership-Erfahrung. Ja. Und wie gewichtet man das?
Ich finde Barack eben
Obama
genau das so wichtig.
400.000 am Tag. Das scheint in der Gewichtung was zu bedeuten, wenn man amerikanischer Staatspräsident war.
Ja, deswegen finde ich meine 40.000 am Tag auch immer ganz günstig. Ja, aber das ist eine Ermutigung tatsächlich auch für diejenigen, die in die Trainingsrolle jetzt einsteigen, zu sagen, Moment. Ja, du hast eine Expertise im Gepäck gegebenenfalls, die du bitte nicht außer Acht lässt. Selbst wenn du in der Rolle vielleicht noch nicht so dabei bist, ist es trotzdem das andere, was es gilt, mit zu beachten. Und gerade das, was du gerade als Beispiel nennst, ne, das sind ja oft Preise, die wir hören, das sind so Speaker-Preise. Und ich habe mich am Anfang auch bei den Speaker-Preisen immer lang hingelegt. Ja, wenn mir dann eben ein, jetzt habe ich gerade Namensfindungsschwierigkeiten.
Hermann Scherer, Jörg Löhr.
Nee, den meine ich nicht. Ist egal. Also wenn mir einer von denen...
Ach nee, der genau. Andere.
Hau sie raus.
Sterzenbach. Ganz viele.
Nein, ich habe ein Gesicht vor den Augen, wie das bei mir oft so ist. Ja, ich möchte gerne, dass wir relativ bald zu den Fähigkeiten kommen, dass man in meinem Gehirn das Bild abrufen kann als mein Gegenüber, wen ich da sehe, um dann den passenden Namen dran zu hängen, weil mein Gehirn das immer noch mit wenig Bereitschaft füttert, dass ich das gerne haben möchte. Also auf jeden Fall, egal wie, wenn ich habe Speakerpreise eben von diesen 10.000 Euro gehört, wie du auch gerade erwähnt hattest. Und das waren dann so Dinge, wo ich dachte, ach boah, ey, mittlerweile weiß ich, was Speaking bedeutet, wie viel Vorbereitung das bedeutet, wie viel Energieeinsatz das bedeutet.
Vor allem schlimme Nächte.
Und richtig, ne? Insofern hat sich das auch relativiert, aber das ist ja genau der Punkt, wo ich sage, ja, das ist eine andere Art der Arbeit und insofern ist das nicht so sehr die Orientierung.
Künstlerpreise auch. Also das,
ja. Und gleichzeitig gibt's ja Orientierungspunkte, ne, was unsere Branche angeht. Also ein Beispiel, das ziehen wir auch immer in der Ausbildung heran, wenn wir uns dieses Thema anschauen. Es ist der Verband, also der BDVT, der immer wieder, und das schätze ich sehr, jedes Jahr eine Honorarempfehlung rausgibt, die öffentlich einsehbar ist. Wir packen euch den Link in die Shownotes. Und wo eine Unterteilung ist, fängst du damit an, bist du schon professionell oder machst du das schon ewig? Und dann gibt es eine Unterteilung in die Art der Leistung, die du verkaufst. Also Trainings, die du sozusagen abtrainierst für andere, bis hin zu selbst konzipierte, speziell mit Inhalten gefüllte, die auch so auf deine Expertise bauen. Und da gibt es dann Preislisten. Und da wird ganz klar gesagt, ab so und so viel Euro solltest du loslegen. Vorher, das finde ich auch sehr gut, wird noch aufgelistet. Was wird vorausgesetzt, ne? Nicht einfach nur, dass du dir Trainer auf eine Visitenkarte schreibst oder Trainerin, sondern ein paar Dinge, die eine Rolle spielen. Und das geht dann aber vom Starter, der halt hier auch bei 950, also den knappen 1000 beginnt, wenn er ein Training macht, was er nicht akquiriert hat, sondern einfach nur in Anführungsstrichen runter trainiert. Und da sind wir bei der, lustigerweise fand ich ganz spannend, bei der Summe, die eben auch meine KI ausgeschmissen hat, ne? Letztlich als wie eine Art Minimum aus meiner Sicht. Und das geht dann bis zu ab 3,3, was ich noch relativ gering finde.
Und am Tag oder am...
Am Tag und nicht pro Person, sondern am Tag für die Gruppe. Ja. Bei denen, die halt mit viel Erfahrung reingehen. Ich müsste nachgucken, was die bei den Senior Professionals voraussetzen. Aber um mal so eine Range zu zeigen. Und ich finde das hilfreich, da drauf zu gucken, auch wenn es natürlich immer nur so eine grobe Orientierung ist. Und mir ist dabei eingefallen, ein Erlebnis, was du mal erzählt hast von einer Person, die die Trainerausbildung bei dir damals noch, als sie noch nicht so gut war, also als ich noch nicht dabei war.
Du meinst die wahre Trainerausbildung?
Nee, die früher mal sich auch so nannte, obwohl ich nicht weiß, aus welchem Grund oder mit welcher Berechtigung. Nee, da hast du mal ein sehr, sehr schönes Erlebnis berichtet, was eben zu diesem Thema passt, ne? Wo setze ich das an? Magst mal, weißt du, welches ich meine?
Weiß nicht, wenn man das jetzt erzählt, kann es sein, dass ganz vielen Menschen alle Illusionen genommen wird.
Oh nein, dann erzähl es nicht. Beep, 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 beep.
Ganz viel Illusionen genommen wird. Nein, aber es hat, ist vielleicht das Letzte, was an diesen, an der inneren Überzeugung noch mit hinzukommen dürfte, nämlich die Gewissheit, dass das so sein soll mit dem Preis. Und diese damals junge Frau hatte tatsächlich eine solche Gewissheit. Ich kann es kurz skizzieren, weil es wirklich eine Parabel ist darauf, dass es eigentlich darum geht, dass wir zu unserem eigenen Preis stehen. Basta. Und wenn, keine Ahnung, man in Italien ist und da sagt ein Grappa-Hersteller und der kostet hier 30 Euro, dann fängt man da auch nicht an zu verhandeln, dann können sie mir den für 20 geben, weil dann zeigt er ihm dem die Tür und sagt, mein Grappa kostet 30 Euro, fertig.
Und tschüss, genau.
Und tschüss, dann kannst du ja woanders kaufen. Und die junge Frau war während der Trainerausbildung damit beschäftigt, für eine Gruppe von Telefonistinnen ein Training zu konzipieren, wie man besser telefoniert. Und ein Unternehmerfreund hat sie angesprochen, kannst du nicht mit meinen Leuten arbeiten? Ich krieg's jetzt hoffentlich richtig zusammen. Und sie sagte, ja, mache ich gerne, hat das konzipiert. Und zu einer der Sessions kam sie dann zurück und wir waren alle neugierig. Und wie war es? Und sie hat erzählt und es hat sie ganz erfüllt. Das ist auch wirklich eine großartige Trainerin gewesen. Und bis dann einer von den anderen Teilnehmern fragte, und was hast du genommen? Und dann sagte sie 1.500. Das war schon Eurozeit.
Habt ihr mir ja auch empfohlen, ne? 1.500.
Genau, habt ihr mir empfohlen. Wir hatten an einer Stelle im Training drüber gesprochen. 1.500, nimm mal, wenn du das erste Training machst. Das war ihr Debüt, hat sie 1.500 genommen. Und dann kam es aber ein kleines Nachspiel, weil sie sagte 1500, wir sagen, hey, Glückwunsch, klasse, toll, dass du gleich so einsteigen kannst. Und damals war das noch eher Überdurchschnitt.
Mhm. So für zwei Tage 1500?
Nee, genau. Und es war ein zweitägiges Training. Und da dachte ich, okay, das ist ein guter Preis. Mhm. Aber es kam noch so ein Nachsatz. Sie sagte nämlich 1500 pro Teilnehmender. Und dann fragte diese andere Teilnehmer von uns, fragte, und wie viel waren es? Dann sagte sie 12. Und ja, also mal kurz 12 mal 1500 und dann sagte sie ganz am Ende noch pro Tag.
Genau, oh mein Gott.
Und dann war sie deutlich über Jörg Löhr. Deutlich über Jörg Löhr. Und sah in unsere bestürzten, käseblassen Gesichter und fragte sich, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und dann mussten wir sie aufklären, dass das ein absolut unüblicher, für Telefontrainings unüblicher Tagessatz ist. Und wir sie trotzdem beglückwünschen und alles. Aber ich fürchte, sie konnte danach diesen Preis nie wieder nehmen, weil sie dann erst verstanden hat, dass das... Nee, doch, einmal hat sie ihn noch genommen. Es gab nämlich einen Folgeauftrag, weil der Mensch auch sehr zufrieden war und die Leute wirklich super. Besser telefoniert haben. Und der mit Sicherheit, und da sind wir beim letzten Aspekt, vielleicht mit Sicherheit, dadurch, dass die jetzt alle besser telefoniert haben, dieses Geld für diese Ausbildung, genau, und für dieses Training definitiv wieder reingeholt hat. Ja. Das heißt, auch dieser Aspekt, was gewinnt die Unternehmung an Geld dafür, dass ich dieses Training mache, sollte berücksichtigt sein. Und da ist ein Verkaufstraining vielleicht manchmal direkter messbar als ein Führungstraining oder Konflikttraining. Aber wenn man mal guckt, was Konflikte kosten, was beschissene Führung kostet, was Nicht-Verkauf kostet oder Nicht-Kundenbindung, Nicht-Cross-Selling, Nicht-Upselling, all diese Dinge, kommt man auf ganz andere Summen. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht selbst überschätzen, aber ich fand's geil, ehrlich gesagt, in den 90er Jahren, als wir noch an Umsatzsteigerungen beteiligt wurden. Das ist nicht mehr so üblich, weil es auch messbar,
schwer
messbar ist oder sehr aufwendig ist im Messen, aber es geht schon eigentlich. Und also zumindest im Bereich Verkauf. Mhm. Und heute macht man es irgendwie anders. Man beteiligt sich dann an den Unternehmen, weil man daran glaubt, dass da eine Menge drin ist. Mhm. Aber ich erzähle immer wieder die Anekdote, wie einfach es war, in einer Bäckerei den Umsatz, ich glaube, um 30% anzuheben, indem die Bäckereifachangestellten früh am Morgen, wenn da jemand reinkam und sagt, ich hätte gern 4 Schrippen, fragt, haben Sie noch Brot zu Hause? Weil man denkt halt morgens nicht an Brot, sondern man denkt an Brötchen Schrippen und Frühstücken, Kaffee und den Tag kommen. Aber diese Frage hat bewirkt, dass sie eben da gekauft haben und nicht abends auf dem Rückweg irgendwo anders. Im Supermarkt oder so. Mhm. Und das war deswegen sehr, sehr wohl messbar. Mhm. Aber vielleicht sind diese Zeiten auch vorbei.
Ja, ich finde diesen Aspekt spannend. Was kaufe ich da eigentlich als derjenige, der einkauft? Das eine, was wir schon gesagt haben, ist, du kaufst Erfahrung, du kaufst Wissen, du kaufst Fähigkeiten. Du kaufst dir nicht irgendeine Stunde von irgendwem, sondern das. Und wenn ich da nochmal auf deinen Installateur vom Anfang zurückkomme, da kann Verknappung ein Grund sein, warum die Stunden so teuer sind, aber eben auch diese Fähigkeit zu finden, wo das Problem liegt. Ja. Es zu lösen ist nicht so sehr das Thema, aber das richtige Problem herauszufinden. Und das ist hier ähnlich. Also ist da jemand, der wirklich in der Lage ist, das zu finden, was den Hebel macht, damit die Veränderung eintritt, die das Unternehmen gerade benötigt. Das Zweite, was du gerade sagst, ich kaufe Nutzen. Ich kaufe einen ROI letztlich. Also ich kaufe einen Return on Invest. Ich kaufe zum Beispiel bei bestimmten Projekten ein Erhalt einer Führungskraft, die vielleicht fachlich unheimlich fit ist, aber im Führen nicht besonders gut. Und die lasse ich an einer Maßnahme teilnehmen und dann kann ich sie behalten und muss sie weder wieder degradieren, weil ich sage, du kannst halt nicht führen, du musst doch wieder deinen Ursprungsjob machen, noch macht sie den Job nicht gut, der Führung heißt. Also ich kaufe diesen Nutzen, der manchmal aufwendig, wie du sagst, das unterschreibe ich, nicht unbedingt schwer, aber aufwendig messbar ist, aber das gegeneinander zu stellen, ist im Gespräch mit dem Kunden wahnsinnig relevant.
Hier ist Wissen auch Macht im wahrsten Sinne des Wortes, die macht was. Wenn du weißt, was Headhunter im mittleren Managementbereich oder im Top-Management-Bereich nehmen, sind 2, 3 teilweise Monatsgehälter.
Ja.
Da kann man locker eine Führungskraft 2 Jahre im Coaching oder im Training begleiten und zahlt die Hälfte davon. Und das aufzuzeigen, klar, es gibt nie Garantien, dass wir dann dafür sorgen, dass es auf jeden Fall der richtige CEO ist, der dann da gerade ausgebildet wird. Nee, das nicht. Aber diese Kosten zu wissen, heißt auch ein bisschen Rücken gerade machen, wenn man sieht, was Headhunter nehmen und wie viel überhaupt die Mitarbeitergewinnung in Unternehmen kostet.
Ja.
Von Anzeigen angefangen bis zu Mitarbeitenden, die damit beschäftigt sind, zu screenen, einzuladen, absolut, Gespräche zu führen, genau, all diese Dinge. Und da ist oft Weiterbildung die günstigere Alternative,
absolut,
wenn sie funktioniert.
Und dieses Steigern von eigenem Wert finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, der mir gerade in den Kopf schießt. Also wenn ich einmal einen Preis bei einem Kunden geklärt habe, dann heißt das nicht, dass der für immer gilt, weil ich mich weiterbilde, weil ich mich weiterentwickle, weil ich an Erfahrung zulege, weil ich eben lerne in meiner Zeit. Und auch da aufzupassen, dass wenn das Jahr sich dem Ende neigt, ich auch ankündige, dass es im nächsten Jahr einen neuen Tagessatz geben wird, der entsprechend erhöht ist, nicht nur um die Inflationsrate, sondern auch um mein dazugewonnenes Wissen und meine dazugewonnene Erfahrung, mit der Fairness zu sagen, hey, wenn du jetzt noch buchst, dann kriegst du den Preis von jetzt, ne, wenn wir dann Sachen im neuen Jahr schon fixieren. Und ab dem neuen Jahr gebuchte Dinge gelten ebenso und das mit einer langfristigen Vorabankündigung. Und dann kann der Kunde immer noch irgendwann sagen, du, ganz ehrlich, ich brauche, glaube ich, gar nicht so viel Expertise im Sinne der Erfahrung in diesem Job. Hast du jemand anders? Na super, wunderbar. Ja, dann macht das jemand, der gar nicht so viel mit Erfahrungswissen anrücken muss, sondern dieses Training auf eine andere Weise vielleicht sogar viel besser machen kann, weil nicht so erfahren.
Mit Sicherheit.
Also auch solche Dinge alle zu berücksichtigen. Ja. Und zu guter Letzt würde ich gerne noch eine Sache sagen, das ist alles an einem Punkt dann wiederum gar nicht wahr.
Nämlich
an dem Punkt, wo wir sagen, wir haben andere Gründe, warum wir in diesem Fall nicht diesen Tagessatz nehmen.
So ist es. Weil wir Spaß haben, weil wir was lernen und weil wir ruhmreich sind.
Und weil wir ruhmreich sind, heißt das für dich auch dieser soziale Teil?
Total.
Ist das bei dir ruhmreich?
Total.
Ja, ja.
Ne? Also es sind alles, oft auch die Gründe für Pro Bono, weil wir was unterstützen können.
Ja.
Aber auch einen geringeren Preis zu nehmen kann auch, es gibt auch noch eine andere Form von Ruhm, nämlich Reputation für einen selbst. Wir selbst quatschen ja nicht über unsere Kunden, das heißt, wir können damit nicht zum Markt gehen, aber andere machen das. Und wenn du dann für die UN arbeitest als Verhandlungspartner, dann ist das schon ein Renommee, dass du auch dann wiederum auf deine Tagessätze umlegen kannst danach.
Und deswegen, an anderen Stellen.
Wenn es dann nachher am Geld gescheitert ist, dass du für die arbeitest, dann bist du blöd. Also das darf nicht sein. Deswegen ist Ruhm und Ehre, Strength and Honor, ist immer noch ein Teilaspekt, der auch wichtig ist. Aber alles zusammen führt dazu, dass man seinen Preis tatsächlich selbst behaupten kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich möchte noch eins, weil das dann oftmals, ist dir schon mal aufgefallen, vielleicht geht es ja auch nur mir so, dass Geld irgendwie, oder ist es so, dass die Ansprüche irgendwie mitwachsen?
Also, wie meinst du das, die persönlichen in dem Moment, wo du selbst
also
mehr Geld
zur Verfügung
hast?
Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich zum Jetset gehöre. Komischerweise.
Nee, ja, ich auch nicht.
So ganz merkwürdig.
Ja,
und
stimmt.
Und ich finde aber Demut, wenn wir hier schon über Geld reden, Demut in diesem Fall angebracht, nicht in dem Moment, wo man seinen Preis sagt, aber insgesamt.
Ja.
Wenn man sich anschaut, wer ab welchem Gehalt in Deutschland zu den Top-Verdienenden gehört, also es sind 1% der Bevölkerung in diesem Land, die tatsächlich in einem zweiköpfigen Haushalt sind die 1%, ich glaube im Moment so bei, nagel mich nicht fest, 23.000. Und die Spitzenverdiener, also die zu den 10% bestverdiensten Menschen in diesem Land gehören, verdienen brutto um die 8,5 pro Monat. Zu zweit.
Ja.
Achtung, zu zweit.
Zu zweit, okay,
und,
wow.
Und deswegen immer schön demütig bleiben.
Ja.
Die Selbstständigkeit hat den großen Vorteil, dass vieles von dem, was wir uns privat auch kaufen würden, ein Laptop, keine Ahnung, ein Auto, dass wir das über unsere Firma laufen lassen können, steuerfrei. Das ist ein Teil unserer Vergünstigung dafür, dass wir dieses Risiko eingehen. Aber Füße auf den Boden lassen und zwischendurch auch mal dankbar sein, weil ich denke manchmal, wie machen andere Menschen das, mit dem Geld, was sie haben, über die Runden zu kommen? Und das meine ich ohne Arroganz und ohne Überheblichkeit, sondern ich stelle mir diese Frage ernsthaft.
Ja, total.
Und deswegen mal immer schön Ball flach halten und Bodenhaftung
behalten. Genau.
nicht jammern.
Sehr gut. Und insofern schließt da sofort unser Schlusswort an. Es kommt eben halt auch an diesem Fall darauf an.
Was dein Preis ist und was nicht.
Immer.
Und immer wieder.
Ich danke dir für diese Tschüssi. Wertvolle fast Stunde. Krass. Mhm. Ja. Ciao, ciao.
Bis bald.
Bis bald.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.